möchte heute Abend die übrigen Brocken sammeln und noch einmal sprechen über Nehemia 4, und zwar über den zweiten Teil. Wir schlagen wieder auf Nehemia 4. Ich lese Vers 9. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und dann lese ich zunächst einmal weiter in Vers 15 bis 18. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und dass Gott ihren Rat vereitelt hatte. Da kehrten wir alle zur Mauer zurück, ein jeder an sein Werk.
Ich muss sagen, das ist Vers 9. Vers 9, du hast 15 gesagt.
Ja, jetzt bin ich bei 15.
Nein, du bist bei 9 jetzt.
Entschuldige. Vers 15. Jetzt Vers 16. Ah ja, haben eine andere Zählung. Aha. Und es geschah von jenem Tage an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werke arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die Schilde und die Bogen und die Panzer hielt. Und die Obersten waren hinter dem ganzen Hause Juda, welches an der Mauer baute, und die Lastträger luden auf, mit der einen Hand am Werke arbeitend, während die andere die Waffe hielt. Und die Bauenden hatten ein jeder sein Schwert um seine Lenden gegürtet und bauten, und der in die Posaune stieß, war neben mir, neben Nehemia. Bewundere immer die Leute, die beidhändig sind. So haben wir hier solche phänomenalen Leute, die mit der einen Hand die Keller halten und mauern, und in der anderen Hand haben sie das Schwert. Es hat früher einmal eine Zeitschrift gegeben, ich glaube in der Freien Evangelischen Gemeinde, eine Lesereihe, Kelle und Schwert. Und mit diesem Titel wollte man darauf hindeuten, dass es auch in der Gemeinde Jesu unter all den Gnadengaben, einerseits konstruktive Gnadengaben des Aufbaues gibt, der Erbauung des Leibes Christi, andererseits aber auch die Verteidigungsgnadengaben, die scheinbar negativen Abwehrmaßnahmen, etwa die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe des Prüfens, des Wachens, des Beurteilens, auch die Hirtengabe ist nicht nur eine Gabe der Betreuung und der Seelenpflege und Seelsorge, sondern dazu gehört auch der Kampf gegen übereindringenden Wölfen. Auch das gehört zum Hirtenamt. Hirten sind nicht nur dazu da, die Wolle der Schafe zu scheren und die Schafe ein wenig hinter den Ohren zu kraulen, damit es ihnen wohl ist, sondern sie müssen gegen die Wölfe kämpfen. Beides gehört auch in die Gemeinde hinein, Kelle und Schwert. Aber eines möchte ich schon einmal sagen, bei all dem Kampf, bei all der Wachbereitschaft, haben wir lediglich einen Verteidigungskampf gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Wir dürfen niemals offensiv werden. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Kontakte in die unsichtbare Welt hinein gegen die Mächte der Finsternis offensiv vorzugehen. Es gab Brüder, die das versucht haben. Ich möchte hier keine Namen nennen. Die dabei aber schwer geistlicherweise auf die Nase gefallen sind. Defensive. Dazu das Wort, das wir doch beachten sollten, aus Judas 8 bis 9. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Und damit ist gemeint nach dem Zusammenhang die finstere Restherrlichkeit der Feindesmächte, auch des Satans. Michael aber, der Fürstenengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich, diese aber lästern, was sie nicht kennen. Was irgend sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Defensive, Verteidigungskampf. Aber bei diesem Verteidigungskampf haben wir den Feind und die Feindesmächte überaus ernst zu nehmen. Wir brauchen uns nicht vor ihnen zu fürchten, aber wir sollten sie ernst nehmen, auch wenn wir wissen, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Chambers hat einmal dazu etwas besonders Schönes geschrieben. Du bist durch die große Krise hindurchgegangen. Nun sei wachsam in den kleinsten Dingen. Rechne mit der versteckten Sphäre der Kleinigkeiten. Wir sind geneigt zu sagen, es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, dass ich mich nun, nachdem ich durch die äußere Krise hindurchgegangen bin, den Dingen der Welt wieder zuwenden werde. Du bist Gott in großen und starken Versuchungen treu geblieben. Nun hüte dich vor der heimlichen Unterströmung. Unterziehe dich nicht einer krankhaften Selbstbetrachtung, indem du ängstlich vorwärts blickst. Doch sei auf deiner Hut, halte das Gedächtnis wach vor Gott. Unbewachte Stärke ist doppelte Schwäche. Fast möchte ich sagen, Sela empor. Darüber muss man nämlich ein wenig nachdenken. Unbewachte Stärke ist doppelte Schwäche. Denn das ist die Stelle, an der die versteckte Sphäre der Kleinigkeiten mit ihren Untergrabungen am Werke ist. Die Charaktere der Bibel kamen immer durch ihre starken Eigenschaften zu Fall. Nicht durch die Schwachen. Aus Gottes Macht bewahrt, dies ist die einzige Sicherheit, die es für uns gibt. Wachsamkeit, Ernstnehmen des Feindes. Bauen, kämpfen und wachen. In der einen Hand die Kelle der positiven, konstruktiven Aufbauarbeit in der Gemeinde Jesu. In der anderen Hand das Schwert. Und da wollen wir nun doch dankbar dafür sein, dass wir uns nicht selbst eine Waffenrüstung basteln müssen aus den Konservendosen und den kümmerlichen Abfällen dessen, was wir mitbringen in unserem Charakter, sondern dass uns der heilige und lebendige Gott selbst seine eigene Vollwaffenrüstung, die er in Christo Jesu angezogen hat, zur Verfügung stellt. Und wir brauchen sie nur anzuziehen. Sie ist maßgerecht für uns geschneidert. Wenn ich manchmal mit den Kindern durch eine Burg gehe und es stehen da die Ritterrüstungen und da weise ich sie doch darauf hin, dass die alle recht klein sind und dass offensichtlich die Menschen, auch die Männer, im Mittelalter eine sehr geringe Körpergröße hatten. Und ich sage zu ihnen, und stellt euch einmal vor, da müsste euer Vater reinklettern. Wie groß ist dein Vater? 1,80 Meter, 1,85 Meter. Ich sage, der würde da noch nicht mal mit dem Schullöffel da reinpassen. Aber Gott stellt uns seine Vollwaffenrüstung, maßgerecht, auf uns persönlich zugeschneidert, zur Verfügung. Da passen wir hinein und wir brauchen sie nur anzuziehen. Wir kennen ja alle dieses Wort des Paulus aus Epheser 6 und ich möchte wenigstens einmal die 7 Stücke dieser Vollwaffenrüstung Gottes aufzählen. Da ist als erstes der Lendengurt der Wahrheit. Der ist dazu da, dass unser Kleid gerafft wird und dass wir nicht straucheln, dass wir nicht zu Fall kommen. Da ist zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dann schließlich die Füße mit Sandalen beschuht, die die Laufbereitschaft für das Evangelium des Friedens darstellen. Schließlich aber über dem allen haben wir den Langschild des Glaubens, des Vertrauens, der uns in die Lage versetzt, alle Feuerpfeile des Bösen auszulöschen. Fünftens, wir haben den Helm der Heilshoffnung, der Errettung, das Nahkampfschwert des Wortes Gottes, vielmehr das Nahkampfschwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und als siebte Waffe, und das übersehen die meisten, möchte man fast einmal sagen, das sind dann jene Knieschoner, die wir brauchen für das Gebet. Da heißt es nämlich, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und flehen im Geiste und eben hierzu Feldwache haltend, auch in der Nacht, in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich. Und wer von den Soldaten einmal in der Nacht Wache gehalten hat, vielleicht allein oder nur mit einem anderen, der weiß, wie schwer das ist, Nachtwache zu halten. Wir werden dann noch im vierten Kapitel des Nehemia von dieser Nachtwache hören, wie einem da die Augen schwach werden und wie die Augen zufallen, wie man einzunicken droht, bis man nichts mehr sieht und schließlich an den Grabenrand sinkt und einschläft. Feldwache haltend im Gebet. Bauen, kämpfen und wachen. Da hat uns Gott wunderbare Waffen gegeben. Auch Paulus spricht in seinen anderen Briefen über diese Dinge. Und ich möchte doch noch einmal darauf zu sprechen kommen. Wir haben es in diesen Stunden schon gelegentlich erwähnt. 2. Korinther 2, Vers 11. Die Gedanken des Satans sind uns nicht unbekannt. 2. Korinther 6, Vers 7 bis 10. Wo Paulus sagt, die Apostel und ihre Mitarbeiter, also auch wir, seien ausgerüstet mit Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Das heißt für mich gegen die Gesetzlosigkeit gleichermaßen wie gegen die Gesetzlichkeit, wo Gesetz mit Evangelium vermischt wird. Und zu diesen Waffen zur Rechten und zur Linken gehören auch jene größten Gegensätze, die er dann nennt. Ehre und Unehre, böses Gerücht, gutes Gerücht, Verführer, Wahrhaftige, Unbekannte, Wohlbekannte, Sterbende und siehe wir leben, Gezüchtigte, die doch nicht zum Tode gebracht wurden, Traurige, die sich alle Zeit freuen, Arme, Bettler, die viele reich machen, Habenichtse, die das All besitzen. Auch diese großen, weit gespannten Gegensätze, in denen ein lebendiger Christ seine Existenz vollzieht, sind nur zu bewältigen durch diese Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Auch 2. Korinther 10, Vers 4, das ich gelegentlich erwähnt habe, möchte ich hier einmal wörtlich lesen. Kapitel 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht mit den Methoden des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, vollmächtig zur Zerstörung von Festungen. Offensichtlich von Festungen, die Mächte der Finsternis in die Gemeinde Jesu hineinbauen wollen. Wie kann man das tun, Festungen zerstören? Indem wir logische Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erheben will, gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken, auch den kühnsten, auch den edelsten, auch den mächtigsten adlergleichen Höhenflug unseres Geistes. Und Paulus war kein Dummkopf, sondern er war ein Mann mit einem feuergleichen Geist. Jeden Gedanken in Kriegsgefangenschaft führen, unter den Gehorsam des Christus. Vernunftschlüsse zerstören. Auch die Vernunftschlüsse der menschlichen Logik, die sich auch des Wortes Gottes annehmen will und in das Wort Gottes endlich einmal Ordnung hineinbringen will und dann oft zu völlig falschen Ergebnissen kommt. jeden Gedanken gefangen nehmen, auf diese Weise Festungen zerstören, die der Feind in die Gemeinde Gottes bauen will. Das ist der Kampf gegen die Kollaborateure in den eigenen Reihen, den auch Nehemia gekämpft hat, gegen einen Tobia, gegen einen Sanballat, gegen einen Eljashib, jenen falschen hohen Priester. Und gegen viele andere Gottesfeinde. Wir haben davon gehört und wir haben ihre Namen kennengelernt. Schon in den Zeiten der Apostel gab es gefälschte Apostelbriefe, von denen Paulus redet. Schon in den Zeiten der Apostel gab es einen fremdartigen, andersartigen, von Dämonen aufgebauten Jesus, der in den Gemeinden gerne angenommen wurde. 2. Korinther 11, Vers 4, einen fremdartigen, andersartigen, dämonischen Geist, der diese Dinge in die Gemeinde bauen wollte. Ein fremdartiges, andersartiges, aus finsteren Quellen stammelndes, sogenanntes Evangelium. Wenn das zu euch käme, sagt Paulus, das nehmet ihr wohl an, aber uns, die Apostel Christi, uns betrachtet ihr als die Letzten. Da haben wir die Fälscherwerkstatt des Satans, der sich verkleidet in einen Engel des Lichtes. 2. Korinther 11, Vers 13 und 14. Denn solche sind falsche Apostel, Lügenapostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt, die Morphä, die Erscheinungsweise von Aposteln Christi annehmen. Man kann alles lernen. Man kann es sogar lernen, als Mensch ohne Heiligen Geist und ohne Glied am Leibe Christi zu sein, in der Gemeinde Gottes so zu tun, als wäre man es. Und es fällt keinem auf. Und man kann es sogar lernen, die Erscheinungsweise von Aposteln Christi anzunehmen und man ist ein Gesandter Satans. Das ist eine scharfe Rede, wer kann sie hören? Paulus jedenfalls hat sie gesagt, ich nicht. Und kein Wunder ist dies, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt, die Morphä, die Erscheinungsweise, die Arbeitsweise eines Engels des Lichtes an. Es ist daher überhaupt nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen. Ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Und da möchte ich es nun noch einmal sagen, was meine tiefe und feste Überzeugung ist. Unsere Front richtet sich nicht gegen die Lichteswelt der gottgehorsamen Engel. Diese haben ihren Irrtum, der darin bestand, dass sie meinten, das Gesetz wäre ein Weg zum Heil, längst erkannt. Und dieser Irrtum war verzeihlich, denn sie sind Geister mit einer Geistleiblichkeit und wissen nichts um die Ohnmacht unseres Fleisches. Und nur wegen der Ohnmacht des Fleisches konnte das Gesetz nichts zur Vollendung bringen. Und deshalb, weil sie gehört haben beim Tode Jesu, das Wort der Juden, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er, der Yahweh Zebaoth, der Herr der Engelsheere, sterben. Deshalb wissen sie längst um die Richtigstellung dieser Dinge. Sie sind ausgesandt zu Schutzdiensten, nicht zu Lehrdiensten. Zu Schutzdiensten und zur Diakonie an den Heiligen. Und sie begehren, und das wird ja sicherlich stimmen, wenn das das Wort Gottes sagt, das ist also ihr tiefster Wunsch und Wille, in das Geheimnis des Evangeliums der Gnade hineinzuschauen, mit dem wir bedient werden. Und wir sind als die Letzten die Ersten und sie sind als die Ersten die Letzten. Sie haben das noch nicht erfahren, was wir erfahren haben, auch wenn sie uns an Intelligenz weit überlegen sind. Unser Kampf richtet sich gegen die Finsternis, sonderlich gegen die Finsternis in Lichtesgestalt. Und darum Kelle und Schwert. Nun auch noch ein wenig auf Israel bezogen. Nicht wahr? Ja, Sie haben alle schon einmal ein solches Bild gesehen von den Grenzsiedlungen und Kibbuzim an der Grenze, wo da der Traktorfahrer auf seinem Traktor sitzt und irgendwelche Feldarbeit tut und um die Hüfte hat er die MP hängen. Das gefällt uns natürlich gar nicht, die wir an der Bergpredigt geschult sind. Und wir würden liebend gerne solchen bösen Israeliten eine Predigt halten. Liebet eure Feinde. Das ist ja auch das Ziel Gottes. Aber sie sind noch nicht in der Neuheit des Lebens. Und so ist es Gott. So hat Gott heute einen anderen Plan, wie in den Zeiten der ersten Rückkehr aus Babylon, in der Zeit Nehemias. Es geht gar nicht anders, als dass man einerseits mit der Kelle aufbaut und andererseits mit dem Schwerte sich verteidigt, so leid uns das tut. Aber Sie müssen es lernen, Ihr Vertrauen nicht auf Waffen zu setzen, wenn auch die USA Sie mehr und mehr im Stich lassen werden. Und wenn sie bei jener Runde um Jerusalem, von der Sahaja 12 redet, alle ihre Waffentechnologie aus den Händen geschlagen bekommen und vor der absoluten Katastrophe stehen und wo dann der Herr selbst für sein Volk streitet und wo daraus die große Erkenntnis geboren wird, er, den wir zerstochen haben, er war doch unser Messias. Aber zunächst muss es so gehen. Da haben wir das Aufbauwerk in Israel und das Militär. In Jesajas 58, Vers 12 steht ein wunderbares Wort. Dort heißt es, und die, die aus dir kommen, werden die uralten Trümmer wieder aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Das passt so wunderbar auf unser Buch Nehemia. Das passt auch wunderbar auf die Zeit der Heimkehr Israels. Und wir sind ja Augenzeugen dessen gewesen. Willi Schirmacher hat mal zu mir gesagt, du, wir leben in einer unheimlich günstigen Zeit. Was wir heute alles mitbekommen an Verwirklichung des prophetischen Wortes, danach hätten sich selbst die Jünger Jesu die Augen ausgerieben und hätten sich das herbeigewünscht. Dafür ist es auch eine bedrückend schwere Zeit, das ist auch wahr, wo der weltweite Dämonismus immer mehr zunimmt und die Gefahr besteht, müde zu werden im Glauben. Aber wir sind Augenzeugen. Augenzeugen davon, wie die Israelis die Trümmer des verwüsteten Landes wieder aufgerichtet haben, wie sie Wüsten fruchtbar gemacht haben durch Bewässerung und durch raffinierte Taufanganlagen im Negev und anderswo, durch Umwandlung des salzigen Meerwassers in Süßwasser, durch Aufforstung des Landes mit Millionen von Bäumen, woran dann jedes Mal am Tag des Baumes auch die Schulkinder beteiligt werden. Ich würde da ganz gerne mitmachen. Sie können das übrigens auch, brauchen Sie nur dem entsprechenden Fonds Geld zu schicken und dann wird in ihrem Namen irgendwo ein Bäumchen gepflanzt. Aber die Araber können nichts anderes machen, als diese Wälder wieder anzuzünden. Solange Israel eine Steinwüste war und Sumpfgebiet, haben sie diesen ganzen Schwindel den Juden gerne für teures Geld verkauft. Aber als dann das Land kultiviert war, ein schönes Land wurde, nach der prophetischen Verheißung, als die Wüste begann zu grünen und die Hulesümpfe trockengelegt wurden und in der Ebene Jezreel Feld an Feld, Kibbutz an Kibbutz entstand, ja, da wollten sie das Land dann gerne wieder haben. Was war das für ein gewaltiges Werk, allein die verschiedenen Völkerschaften zu verschmelzen, die Juden, die aus vielen, vielen Völkern und Sprachen zusammenkamen. Denken Sie nur an die europäischen Juden, an die äthiopischen Juden, an die Jemeniten, an die heutigen russischen Juden, die mit ihrem Sozialismus dorthin kommen. Das ist eine ungeheure Verschmelzungsarbeit, die vornehmlich im Militär geschieht. Wenn die jungen Leute dienen, denken sie an die hebräische Sprache, die jahrhundertelang nur noch in den Synagogen gesprochen wurde. Ansonsten redete man Jiddisch, bis ein überaus fleißiger Mann sein ganzes Leben in den Mauerriss geworfen hat und aus dem Wortmaterial der hebräischen Schriften die hebräische Sprache neu erschuf und mit neuen Wörtern für unsere moderne Zeit bereicherte, sodass, wenn heute David wieder auferstehen würde, er das meiste verstehen könnte. Er würde höchstens scheitern an solchen Namen wie Atomkraftwerk oder was wir da sonst noch haben. Was ist das doch für ein Wunder? Die uralten Trümmer wurden wieder aufgebaut. Und dann haben wir gelesen, dass Nehemia die Obersten, die Führer hinter dem Volke aufstellte. Ich möchte es noch einmal lesen, Vers 16 und 17. Und es geschah von jenem Tage an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werke arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die Schilde und die Bogen und die Panzer hielt. Genauso schlimm wie heute die MP. Das waren die Waffen der damaligen Zeit. Davon konnte man auch tot gehen. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Hause Juda, welches an der Mauer baute. Ja, waren die zu feige oder zu faul, die Herren Obersten, die Herren Offiziere, dass sie sich hinter dem Volk aufstellten? Oder man vergleiche mir einen sehr, sehr fragwürdigen Vergleich. Im Zweiten Weltkrieg, da haben die Russen ihre Infanteristen in die Schlacht hineingeschoben und den deutschen MG-Feuer entgegengeschoben und in den Artilleriebeschuss. Und hinter ihnen standen die Kommissare der GPU und haben sie hineingetrieben in den Tod. Da konnte keiner zurückgehen. Er wurde auf der Stelle erschossen. So war es hier nicht. Die Obersten, die Offiziere Nehemias, haben die Aufgabe, das Volk Gottes zu ermutigen, zu ermuntern, ihnen den Rücken zu stärken, damit sie durchhalten in diesem schwierigen Aufbauwerk der damaligen Zeit. Und damit wir das noch näher sehen, möchte ich jetzt die ausgelassenen Verse lesen, nach der alten Elberfelder Ausgabe, Vers 10 bis 17. Entschuldigung, Vers 10 bis 14. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger sinkt, und des Schuttes ist viel, und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen, noch sollen sie es sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werke Einhalt gebieten. Und es geschah, als die Juden, welche neben ihnen wohnten, das heißt in Galiläa oder in Samaria, kamen und uns wohl zehnmal sagten, aus allen Orten her, kehre zu uns zurück. Da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes, hinter der Mauer, an bloßen Plätzen, da stellte ich das Volk auf, nach den Geschlechtern, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volke, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenke des Herrn, des Großen und Furchtbaren oder des Großen und Wunderbaren, und streitet für eure Brüder, für eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Ich möchte das, was wir gelesen haben, die Diskussion der Mutlosen und der Müden, der Resignierenden nennen. Da kommt die Anfechtung von innen. Des Schuttes ist zu viel, wir schaffen die Arbeit nie. Es ist eine Illusion, dass wir jemals die Mauern Jerusalems, ihre Tore und Türme und die Häuser Jerusalems wieder aufbauen können. Wir schaffen es nicht, es ist aus. Lasst uns doch die Arbeit hinlegen und uns zerstreuen. Und da kommen von außen die lockenden Rückkehrerrufe aus Galiläa, aus Samaria und vielleicht auch über Delegationen aus Babylon, aus dem ganzen religiösen Mischvolk der damaligen Zeit. Oh, kehret doch zu uns wieder zurück. Wir haben ja gehört, dass es lediglich 50.000 Juden waren, die zurückgekehrt waren, zunächst in das Land Israel. Und dass es den Juden in Babylon verhältnismäßig gut ging, dass sie dort zu Wohlstand gelangt waren, dass sie sich Häuser bauen konnten, dass sie Lehrhäuser, Synagogen bauten, eine berühmte Talmudschule, eine Gelehrtenschule. Viele waren reich geworden. Kehrt wieder zurück, hört auf mit diesem sinnlosen, wahnwitzigen Werk. Das sind die Rufe des Mischvolkes, auch in unserer Zeit. Auch heute kommen wieder die Rufe aus dem Weltjudentum, sonderlich aus Amerika, und viele aus Israel gehen nach den USA zurück, weil sie dort finanziell weit besser gesichert sind, weil sie dort einen besseren Start haben zu einer großen Karriere, weil sie dort freier und ungezwungener leben können als in Israel, wo gewisse Dinge des Gesetzes doch immerhin eingehalten werden müssen. Kehrt zurück, das ist eine große Versuchung, eine Anfechtung von innen und von außen. Auch für die Gemeinde Jesu gibt es das. In unserer Zeit, angesichts eines immer stärker um sich greifenden Dämonismus in dieser Welt, angesichts der Tatsache, dass Evangelisationsbemühungen weithin fruchtlos geworden sind, weil die Menschen unserer Zeit kein Sündenbewusstsein mehr haben, sondern alles, was wir Sünde nennen, als Kavaliersdelikt bezeichnen. Und wenn der Evangelist etwas sagt von Sünde und Gerechtigkeit, sagen Sie, wovon redet der nur? Angesichts der Tatsache, dass auch in den Gemeinden Jesu nicht immer nur die Mauer gebaut wird, sondern Steinchen für Steinchen aus der Mauer der Bergung herausgenommen und herausgezogen wird. Ganz unmerklich. So lange, bis vielleicht die Mauer einstürzen könnte. Und wer in einer Gemeinde steht, der weiß, wie schleichend das vor sich gehen kann. Angesichts der Tatsache, dass das volle biblische Evangelium das hineinführen wollen in die Geheimnisse Gottes, in den ganzen Reichtum seines Wortes, an einer einzigartigen List der Finsternis scheitern wird. Sehen Sie einmal, ich komme aus dem Schulbetrieb. Ich kenne die Richtlinien. Sie verstehen ja noch einigermaßen, was ich hier sage. Wir haben heute am Tisch darüber gesprochen, zur Zeit Luthers und zur Zeit unserer Klassiker, Goethe und Schiller, da besaßen ja doch wenigstens die führenden Menschen unseres Volkes einen Wortschatz von 80.000 bis 100.000 Wörtern. Heute reduziert sich dieser Wortschatz auf 1.000 Wörter in der größten Masse unseres Volkes. Und die Bildzeitung lebt annähernd von 400 Wörtern. Und davon sind dann 200 noch englische Lehnwörter. Damit kann man die Bildzeitung verstehen, aber den Reichtum der Bibel nicht mehr. Und es wird bald die Zeit kommen, wo dann die Leute sagen werden, ich weiß nicht, was der Herr Redner da vorne überhaupt von sich gibt. Und wo man vielleicht noch treu die Bibel liest, weil man das so gesagt bekommt in der Gemeinde. Aber dann sagt, wie soll ich verstehen, was ich lese? Wie soll man da noch weiterbauen wollen? Des Schuttes ist zu viel. Die Lastträger sagen, lasst uns doch die Sache aufgeben, lasst uns zurückkehren. Auch im Zionismus gab es diese Zeit. Theodor Herzl war ja auch ein großer Träumer. Und weil die Sache nicht vorwärts ging, hat er gesagt, lasst uns das doch anders machen. Ich schlage dem Papst vor einen Handel. Juden können ja gut handeln, Griechen noch besser. Ich schlage ihm vor, dass das gesamte europäische Judentum an einem Tage, meinetwegen 12 Uhr, geschlossen zum Katholizismus übertritt. Wenn er sich bereit erklärt, die europäischen Völker darauf einzuschwören, dass sie dem Antisemitismus abschwören. Der Papst hat nicht daran gedacht. Oder dann wollte er sie zu Sozialisten machen, und das ist ja zum Teil gelungen, weil das ja die neue, freie, aufklärerische Lehre war, in der Hoffnung, das würde den Antisemitismus tilgen. Dann kamen Vorschläge auf einem zionistischen Weltkongress, man möge doch verzichten auf das Land und Erbe der Väter und auf die Stadt Jerusalem, das werde ja doch nichts. Man möge sich zufrieden geben mit einem anderen Landstrich. Es wurde vorgeschlagen, ein Stück Landes in Tansania, es war im Gespräch Madagaskar. Und Theodor Herzl war unsicher geworden. Und es gab einen großen Tumult, eine große Erregung auf dieser zionistischen Sitzung, bis einer der Männer aufstand, Achat Ha'am. Das heißt, der eine des Volkes. Und das ist Yahweh selbst, ein orthodoxer Jude. Und der rief laut in die Versammlung hinein, wenn ich dein vergäße, Jerusalem, so verdorre meine rechte Hand. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Und dann war Schluss mit Tansania und Madagaskar. Denn die Juden beten jedes Mal zum Ausgang des Passa, nächstes Jahr wollen wir es feiern in Jerusalem. Rückkehrerrufe, auch in der Gemeinde Jesu. Die Versuchung als Schnittpunkt göttlicher und satanischer Interessen. Wir können in der Versuchung fallen, wir können müde werden, resignieren, den Glauben über Bord werfen, innerlich ausgehöhlt sein, uns vollsaugen mit jenem schmutzigen, düsteren, schwarzen Wasser der Verzagtheit und der Verzweiflung. Wir können aber auch in der Versuchung stehen und können uns als Söhne bewähren. Denn als Söhne bewähren wir uns dem Vater gegenüber aufs Allerbeste durch den Gehorsam in der Versuchung. Deshalb sagt unser Bruder Jakobus in Kapitel 1, Vers 2, achtet es für lautere Freude, meine Brüder, wenn ihr in buntfarbige Versuchungen fallet. Da kann man dann auch blaue Flecken kriegen. Weil ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das ist ein Wort. Was tut Nehemia? Er organisiert das Volk Gottes neu, aus der Resignation heraus zu einem neuen Mut. Er stellt das Volk Gottes auf. Sie müssen ihre Waffen mitbringen. Alles, womit sie Gott ausgerüstet hat. Und da denken wir als neutestamentliche Gottesgemeinde an die Gnadengaben und an all das, was der Herr uns geschenkt hat, an Reichtum seiner Gnade, an Erkenntnis seines Wortes. Alles mitbringen, aufstellen des Volkes. In Kolosser 2, Vers 5 steht einmal ein feines Wort des Paulus, wo er auch etwas von diesem Neuordnen, von dieser geistlichen Neuorganisation des Volkes Gottes, von diesem Aufstellen des Volkes sagt. Kolosser 2 von Vers 5 an. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch, mich freuend und sehend eure festgefügte Marschordnung und die Festigkeit eures auf Christus ausgerichteten Glaubens. Da ist die Gemeinde Gottes angetreten, in einer festgefügten Formation, mit all dem, was Gott geschenkt hat, an Waffen zur Rechten und zur Linken, in der Vollwaffenrüstung Gottes. Und da stehst hoffentlich auch du dabei, da stehe hoffentlich auch ich dabei. Und Jesus Christus, der hinter Paulus steht, kann sich freuen, wenn er unsere feste, geschlossene Phalanx und Marschordnung sieht und die Festigkeit unseres auf Christus ausgerichteten Glaubens. Was ist das für eine Freude für unseren Gott und Vater? Und da müssen die Säulen das Werk tun. Bodel Schwing hat einmal gesagt, wie mancher verzehrt seine Kraft, indem er sich fortwährend selber beobachtet und an dem Barometer seines eigenen Glückes oder Erfolges ängstlich das Fallen oder das Steigen abliest. Es ist ein höchst langweiliges und überflüssiges Geschäft. Du bist zu viel größeren Dingen berufen. Was du von deiner eigenen Weisheit und deinen eigenen Gedanken anderen geben kannst, gleicht meist einem kümmerlichen Fünkchen, das man aus dem Aschenhaufen bläst. Stattdessen sollst du der Ehre gewürdigt werden, ein lebendiger und bewusster Träger der Gedanken Jesu und der Arbeit Gottes in der Welt zu werden. Wenn dein eigener Lebensstand durch Krankheit, Not und Schwachheit aller Art auf einen sehr engen Raum eingeengt ist, das schadet nichts. Was ist das für ein Wort? Da muss man erst einmal schlucken. Wenn der Heiland nur darüber sein Zelt aufschlagen kann, aus dem Kräfte des ewigen Lebens und Liebens von dir hinausfließen können auf die anderen, dann ist dein armes Leben unbeschreiblich reich geworden. Aufstellen des Volkes durch die Säulen, hätte fast gesagt Boas und Jakin, der Herr befestigt, in ihm ist Stärke, durch die Säulen des Volkes Gottes. Und dazu gehört dann auch das seelsorgerliche Brudergespräch. Gerade die dienenden Brüder haben es nötig, sich gegenseitig Seelsorge zu leisten und sich Dienste zu tun. Meint ihr, ein Nehemia hätte das nicht nötig gehabt? War er aus Stein? Malachi 3 finden wir ein solches seelsorgerliches Brüdergespräch. Vers 13 bis 18. Eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht Jehova. Und ihr sprechet, was haben wir denn miteinander gegen dich beredet? Ihr sprechet, vergeblich ist es, Gott zu dienen. Und was für ein Gewinn, dass wir seiner Hut warteten und dass wir in Trauer einhergingen vor Jehova der Heerscharen. Des Schuttes ist zu viel. Die Kraft ist zu gering. Vergeblich ist es, Gott zu dienen. Und so preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Nicht nur sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott mit ihrer Frechheit versucht und sind entronnen. Nichts geschieht. Nun kommt das Wort. Da unterredeten sich miteinander die Jehova fürchteten. Und Jehova merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Sondereigentum sein an dem Tage, den ich machen werde. Und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr werdet noch einmal den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Nehemia 4 noch einmal. Sie sagten 10-mal, kehre zu uns zurück, lass die Arbeit Gottes ruhen. In Hebräer 11, Vers 15 steht einmal von den wandernden Vorvätern Israels ein feines Wort. Dort steht, Gott hat sie nicht gezwungen, durch die Wüsten und Steppen zu wandern und ein Land zu suchen, das sie noch nicht einmal ererben würden. Das Land Gottes. Sie hätten genug Zeit gehabt, wieder umzukehren. Und auch du und auch ich, wir hätten genug Zeit gehabt, wieder zurückzukehren. Gott zwingt uns nicht. Wir werden ihm nicht sagen können an jenem Tag, du hast uns ja gezwungen. Das werden wir auch nicht. Da werden wir sagen, welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Aber wir alle hätten genug Zeit gehabt, zurückzukehren. Welch ein Wort. Und nun sollten wir es uns überlegen, ob wir weiterbauen oder nicht. Kelle und Schwert, Feinde ringsum, aber auch die heilige Bau- und Wachgemeinschaft und Kampfgemeinschaft der Kinder Gottes. Und nun noch ein drittes. Meine Stunde ist ja noch nicht ganz um. Glücklicherweise. Ich warte immer noch auf das Wunder, dass ich es mal schaffe, mit weniger auszukommen. Vers 19 und 20. Ich lese auch Vers 18 noch einmal mit. Und die Bauenden hatten ein jeder sein Schwert um seine Lenden gegürtet und bauten. Und der in die Posaune stieß, war neben mir. Und ich sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volke, das Werk ist groß und weitläufig. Und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen entfernt. An dem Orte, wo ihr den Schall der Posaune, es kann auch heißen des Schofars, des Widderhornes hören werdet, dahin versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Es ist das Alarmgerät, das Widderhorn oder die Posaune, der Schofar, wie es die Juden sagen, der das Volk Gottes in eins versammelt soll. Von diesem Schofar haben wir schon einmal etwas gehört, als ich darüber sprach, wie Jerusalem 1967 von den jüdischen Truppen wiedervereint wurde. Während die Israelis durch das Löwentor in die Altstadt eindrangen, sangen griechisch-orthodoxe Priester in der Grabeskirche in ihrer vorgeschriebenen Liturgie: geht hin durch die Tore, bahnet dem Volk den Weg. Seht, der Herr lässt sich hören bis ans Ende der Erde. Saget der Tochter Zion, dein Heil kommt. Man wird sie nennen, heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und du wirst heißen, gesuchte und unverlassene Stadt. Ja, wer hat denn nun die Liturgie der griechisch-orthodoxen Mönche verfasst? Gott ordnet die Dinge auf Zeit und Stunde und Minute und Sekunde an. Und so drangen die Fallschirmjäger Israels durch das Löwentor in die Altstadt ein und vereinigten Jerusalem wieder. Und da zog Schlomo Goren, der oberste Militärrabbiner, die Tora-Rolle heraus, die er trug, und den Schofar, das Widderhorn, vor der Klagemauer, vor der Westmauer des Tempels des Herodes und sogar noch der Grundmauern des Tempels Salomos, blies das Schofarhorn und rief aus, wir treten ein in das messianische Zeitalter der Erlösung. Und die Soldaten beteten, gelobt seist du, unser Gott, der du uns zurückführst nach Zion, der du Jerusalem erbaust. Und sie sangen die Nationalhymne, wenige Männer, hattig war die Hoffnung. Solange im Herzen darinnen ein jüdisches Fühlen noch taut, solange gen Südost zu den Zinnen von Zion ein Auge noch schaut, So lang lebt die Hoffnung auf Erden, die uns 2000 Jahre verband, dass ein Freivolk wir wieder werden in Zions, Jerusalems Land. Ich weiß, das ist nicht alles, aber das ist der Anfang, der Anbruch. Und danach beteten sie den Kaddisch, das Totengebet, das da endet mit dem langgezogenen: Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einzigartiger Herr, ist ein Herr, weil zwei Soldaten während dieser Gebete noch erschossen worden waren von arabischen Heckenschützen. Und Dayan, der damalige Verteidigungsminister, zog einen Zettel heraus. Juden haben ja die Sitte, in die Mauersteine Zettelgebete zu stecken. Und auf diesem Zettel stand, dass Friede sei über ganz Israel. Und Menachem Begin, der damals auch dabei war, und Menachem heißt Trost. Noch nicht Trost, Trost Jahwes, wie Nehemia. Er steckte einen Zettel in die Mauer. Feinde haben uns umringt und wollten unser Volk ausrotten. Aber du, o Gott, hast ihre bösen Pläne vernichtet. Wir stehen heute an der Westmauer, die übrig ist von deinem herrlichen Haus in dem großen Jerusalem, jetzt wieder vereinigt. Das war eine andere Feier als die Schnaps- und Sektfeier zu Silvester im wiedervereinigten Berlin. Wir bitten aus der Tiefe unserer Herzen, lasse doch deinen herrlichen Tempel wieder aufgebaut werden in unseren Tagen zu deiner Ehre. Es war ein kleiner Rückblick, der uns das alles beleben soll. Den Mann mit der Posaune, mit dem Schofar, mit dem Widderhorn, das für Israel ein Zeichen der kommenden Erlösung ist, des Anbruches einer neuen Weltzeit, weshalb es geblasen wird an Rosh Hashanah, am Beginn des Jahres, und besonders zu Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Und dann ist das ganze Volk zerstreut auf der Mauer, weit voneinander entfernt. Nur die Versammlungs- und Alarmposaune der Schofar Gottes kann es bewirken, dass sie bei drohender Gefahr noch einmal zusammenkommen an einem Orte. Und das ist uns als der Gemeinde Jesu ja auch geweissagt. Wir kennen alle dieses Wort aus 1. Thessalonicher 4, das uns Paulus sagt: Von jenem Schofar Gottes, von jener Posaune Gottes, die der Herr Jesus Christus bei seiner Wiederkunft mitbringen wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 13: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, Unwissende seid, damit ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm gemeinsam zur Darstellung bringen. Denn dieses sagen wir euch in einem Herrenwort, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Gegenwart des Herrn, bis zur Parousie und Wiederkunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Fürstenengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach, das heißt eine gewisse Zeit später, wir wissen nicht, wie viel später, werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist die Versammlung der weit verstreuten Gemeinde Jesu, die über die ganze Mauer, über den ganzen Erdball zerstreut ist, in allen Zonen und Regionen, in allen Zungen und Sprachen, mit verschiedenen Gnadengaben, mit verschiedenen Bauaufgaben, mit verschiedenen Waffen, mit verschiedenen Erkenntnissen. Sie alle werden zusammengerufen. Judenchristen und Heidenchristen, die den einen Geist des lebendigen Gottes tragen, an den einen Ort der Begegnung mit dem Herrn. Und da spielt der Schofar Gottes, das Widderhorn Gottes, die Posaune jene große Rolle, Sammlung von der Mauer an den einen Ort. Und dann noch das andere, ein feiner Gedanke, der hier noch ersichtlich wird. 3,5 Minuten habe ich noch. Vers 21 bis 23. So arbeiteten wir an dem Werke, und die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Also nichts mit 35 Stunden Woche, bis es Nacht wurde, bis auch der Morgenstern als erster Stern am Himmel stand. Auch sprach ich in selbiger Zeit zu dem Volke, ein jeder übernachte mit seinem Diener innerhalb Jerusalems, so dass sie uns des Nachts zur Wache und des Tages zum Werke dienen. Und weder ich noch meine Brüder noch meine Diener noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, zogen unsere Kleider aus. Ein jeder hatte seine Waffe griffbereit zu seiner Rechten.
Zogen unsere Kleider nicht aus, steht bei mir.
Ja, nicht aus. Weder die noch die zogen ihre Kleider aus. Ich darf es nochmal lesen. Weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, zogen unsere Kleider aus. Wir zogen sie also nicht aus. Ein jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechte. Auch wenn sie einschliefen, ein wenig, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, lagen sie dort in ihren Kleidern und die Waffe zur Rechten. Seht einmal, da ist die Morgenröte gewesen. Die Zeit unseres Herrn Jesus Christus, als er als das Licht der Welt strahlend aufgegangen war, wo man erwarten konnte, dass nun der Tag seines Reiches anbrechen würde und er dann als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln die ganze Welt erhellen würde. In jenem Gottestag seines 1000-jährigen Reiches. Und dann hing er am Kreuz und die Sonne verlor ihren Schein und alles verfinsterte sich. Und von jenem Tage der Himmelfahrt an, wo er zu seinem Vater zurückkehrte, kam nach der Morgenröte nicht der Tag, sondern die Nacht. Und wir leben als Gemeinde Jesu in der gegenwärtigen Nachtzeit des bösen gegenwärtigen Äons, nicht am Tage. Und deshalb müssen wir, wie Nehemia und seine Männer, Nachtwache halten, wachsam sein. Aber vielleicht sind wir auch dabei, wenn der Morgenstern am Himmel steht, dem Überwinder, ich werde ihm geben, den Morgenstern zu schauen. Wenn Jesus Christus als der Lichtträger, als der Phosphoros, als der Morgenstern seiner Gemeinde erscheinen wird und ankündigen wird, dass die Nacht zu Ende geht. Aber das Letzte und Schönste, wir kamen nicht aus unseren Kleidern heraus. Vielleicht kann es geschehen, und Paulus sagt es, dass es eine letzte Generation von Christen gibt, die das Zelt, das Kleid ihres Leibes nicht ablegen muss im Tode, im Sterben. Die nicht entkleidet werden, wie die anderen, die durch das Sterben hindurch zum Herrn gehen, und dort in einer Zwischenleiblichkeit leben bis zum Tage der Auferstehung. Nein, es gibt auch die Möglichkeit, überkleidet zu werden. Über den Kleidern des Kampfes, die voller Staub sind und voller Schmutz. Jenes große, Lichtesgewand des Herrlichkeitsleibes Jesu unmittelbar anziehen zu dürfen. Das ist das Geheimnis der Verwandlung derer, die übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn. Vielleicht kann es sein, dass einige in unserer Mitte sind oder viele oder alle. die zu dieser letzten Generation gehören. Und dann würde es sich erfüllen. Wachbereitschaft bis zur letzten Sekunde, die Waffe zur Rechten. Aber wir kamen nicht aus unseren Kleidern heraus. Ich möchte schließen mit 1. Thessalonicher 5, Vers 4 bis 11. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überwältige. Denn ihr seid alle Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht aus der Nacht und aus der Finsternis geboren. So wollen wir nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts. Die Betrunkenen sind während der Nacht betrunken. Wir aber, die vom Tage, wollen nüchtern sein, ausgerüstet mit dem Brustpanzer des Vertrauens und der Liebe und als Helmschutz tragend die Erwartung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zum Erlangen der Vollerrettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.